Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Der Auftakt gehört dem allerersten Deutschlandfunk-Preisträger 2017 beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt, nämlich John Wray. Wray heißt eigentlich etwas weniger bombastisch John Henderson, ist US-Amerikaner, hat aber eine Klagenfurter Mutter und verbrachte die Sommer seiner Kindheit regelmäßig in Österreich. Als der abgebrochene Biologiestudent und konzertgestellte Bandmusiker 2017 zum Klagenfurter Wettlesen anstrat, war er in den USA längst ein anerkannter Schriftsteller, der sich an Paul Auster und Haruki Murakami orientierte. Jetzt gibt es einen neuen Roman von ihm, sein sechstes Buch, das Unter Wölfen heißt. Es führt in das sonnendurchflutete Florida der 1980er Jahre. Zwischendurch dröhnt Heavy Metal. Mein Kollege Jan Drees weiß, wie das klingt.
Aus dem Abstand von nahezu 4 Jahrzehnten erstrahlen die 1980er Jahre als eine Erfolgsdekade westlicher Zivilisation. Mit den sich mehr und mehr abzeichnenden fundamentalen Problemen in den Ostblockstaaten, was schließlich zum Zusammenbruch des Sowjetreichs und der DDR führte, schien das Ende der Geschichte nah. Dabei war auch das vermeintlich obsiegende System in moralischer Hinsicht morsch wie die absterbenden Mammutbäume im Yosemite-Nationalpark. Zahlreiche schadhafte Anteile des bröckelnden, westlich geprägten Turbokapitalismus hat Bret Easton Ellis in seinem 1991 erschienenen Yuppie-Thriller American Psycho ausgestellt. Ein 26-jähriger, unverschämt gut verdienender Wall Street Broker zieht als Serienkiller durch die Welthauptstadt New York und lebt seine blutige Version des American Dream. Wenig später spielten die Radiostationen in Heavy Rotation Go West, gesungen von den Pet Shop Boys, als Cover der amerikanischen Disco-Band Village People, siegestaumelnd ignorierend, dass längst eine gegenläufige Bewegung nach Fernost ihren Anfang genommen hatte. Im Geiste dieser Go-West-Euphorie reisen auch die gebeutelten Anti-Helden John Wrays von Florida über Kalifornien bis nach Norwegen, 3 Highschool-Teenager aus Venice, die in den letzten Jahren des Kalten Krieges zunächst einmal nur unter den popkulturellen Usancen ihrer Zeit leiden.
Leslie Zett war dreifach angezählt. Er war schwarz, er war bisexuell und er war ein Fan von Hanoi Rocks. Vor allem das dritte Manko kam Ende der 80er einem Selbstmord gleich, als es an Floridas Golfküste bereits genügte, sich das Haar zu föhnen, um von Bikern, Skinheads oder irgendeinem verpickelten Banger mit Carnivore-Shirt zu Kompott geprügelt zu werden.
Leslie Zett, der einsame Wolf dieses unter Wölfen betitelten Romans, lebt bei einem spießigen weißen Paar, seinen Vormunden. Auf Neulinge wirkt dieser schwarze, depressive Hühne unheimlich, geradezu abstoßend, wie einer, der Gewalt gewohnt ist. Vermutlich würde er vom Zahn der Zeit allmählich zermahlen werden, träte nicht der halb skandinavische junge Kip Norwald in sein Leben. Der selbstunsichere, unter einer dissoziativen Störung leidende Schüler zieht im Abschlussjahr nach Venice, um bei seiner Großmutter unterzukommen. Auch er ist ein Gebeutelter, der prügelnde Vater im Knast, die Mutter über alle Berge. Er kommt in Leslie Zetts Jahrgangsstufe und obwohl Kip keinen blassen Schimmer von Heavy Metal Riffs hat, beginnt eine intensive, musikalisch geprägte Freundschaft zwischen den beiden Außenseitern. Sie erkennen einander im Schmerz, in ihrer Verlorenheit, in ihrem Unwohlsein, dass irgendwas nicht stimmen kann mit der Welt, in die sie geworfen wurden. Beim ersten privaten Treffen legt Leslie einen Metal-Song auf, den Self-Destruction Blues, und Selbstzerstörung mag Mittelpunkt beider Leben sein, doch kann Kip, der U2, Creedence Clearwater Revival und Huey Lewis and the News-Fan, zunächst wenig anfangen mit der finnischen Glamrock-Band Hanoi Rocks.
»Gibt es für dich auch noch was anderes als Metal?«, hörte Kip sich fragen. »Was meinst du? Ich meine andere Musik, sonst nichts.« Kip wurde schwindelig. Prince zum Beispiel oder wen genau? Stevie Wonder? Die Sugar Hill Gang? LL Cool J? Leslies Stimme klang etwas gepresst. Worauf willst du eigentlich raus, Kip? Erklär mir den Subtext. Sollte mein Musikgeschmack stärker in Richtung Ghetto gehen?
Spätestens seit Die Abenteuer des Tom Sawyer von Mark Twain sind gegensätzliche, doch im Innersten verbundene Freunde ein zentrales Sujet US-amerikanischer Literatur, über John Steinbecks von Mäusen und Menschen bis zu Hanya Yanagiharas Ein wenig Leben. Komplettiert wird die Jungsverbundenheit bei John Ray durch Kira, die von Leslie irgendwann halb liebevoll, halb abwertend als Trailer-Trash-Mäuschen bezeichnet wird. Auch Kira leidet unter Self-Destruction-Blues. Auch sie kennt häusliche Gewalt, die sie internalisiert, indem sie sich fortlaufend in toxische Sexabenteuer begibt. Doch das ist nur eine ihrer Seiten. Zugleich strahlt sie das Selbstbewusstsein eines Tough-Cookies aus. Ihr Heavy-Metal-Wissen übersteigt sogar die Kenntnisse Leslie Setz.
Kira war Hardcore, ein Metal-Taliban, eine wildäugige Gläubige. Und die Verachtung, die sie für zu softe Musik empfand, nein, eigentlich für alles, was zu soft war, zu verhalten, zu unverbindlich, war viel zu heftig, als dass er riskiert hätte, sich ihr zu widersetzen. Kira diskutierte nie darüber, ob ein Riff, ein Song oder eine LP zu heavy war, zu düster, zu brutal. Für sie galt nur, ob etwas sich echt anfühlte oder nicht.
Echtheit und Fakes, Authentizität und Eskapismus, die Welt als Wille und Vorstellung unterminieren dieses Heavy-Metal-Epos, das viel von Musik erzählt und noch mehr von Verdrängung, Selbstimmunisierung, Wirklichkeitsverneinung und falsch verstandenem Realitätshunger. Aus der entfernteren Position einer auktorialen Erzählhaltung beobachtet John Rays Unterwölfen, wie eine beispielhafte Clique nach und nach den Boden unter den Füßen verliert, zugleich aber wie panisch gegen diesen Realitätsverlust ankämpft. Der erste ein Jahr umfassende Teil in Venice wird durch einen rassistischen polizeilichen Übergriff beendet. Bei einer nächtlichen Drogenorgie wird Leslie von einem übergriffigen Cop gedemütigt. Desillusioniert siedelt das Trio nach Los Angeles, nicht nur die Stadt von Bret Easton Ellis' Debüt unter Null, sondern auch Heimat der sprichwörtlich gewordenen Traumfabrik, in der Simulation und Wirklichkeit permanent gegeneinander ausgetauscht werden.
Wir sind mit Filmen groß geworden, die in Studios oder auf den Filmranches in dieser Stadt gedreht wurden. Das Licht hier draußen ist also per Definitionem Filmlicht, was kein Zufall sein dürfte. Man hat uns eingetrichtert, dass es in Kalifornien aussieht wie in den Filmen, weil Kalifornien das Land ist, in dem das Produkt produziert wird.
Der erste Teil in Venice ist gekennzeichnet durch zerstörte familiäre Beziehungen auf der einen und der Suche nach einem Ersatzzusammenhalt in der kleinen Heavy-Metal-Clique auf der anderen Seite. Der zweite, zunächst in Los Angeles spielende Teil, zerstreut Leslie Kipp und Kira, die teilweise an unterschiedlichen Orten der Stadt leben, sich nur gelegentlich treffen, oft auf sich allein gestellt die Grenzen des Zumutbaren ausprobieren, mehr und mehr abrutschen in eine Welt der Drogen, der Gewalt, der sexuellen Überkompensation. Später reisen sie nach Europa, besuchen Heavy-Metal-Konzerte in Amsterdam, Berlin, im norwegischen Bergen und geraten dort in die Fänge einer nihilistischen, die Wikinger verehrenden Sekte.
Wir reden von einer Gruppe von Leuten, die das Christentum für eine fremde Religion halten, für einen semitischen Glauben, der den nordischen Ländern im finsteren Mittelalter von europäischen Invasoren aufgezwungen wurde. Die ältesten christlichen Kirchen Norwegens wurden auf heidnischen Grabhügeln oder Steinkreisen errichtet, an Kultstätten, also um die Ureinwohner zu demütigen, um ihnen den Glauben zu nehmen.
John Ray hat selbst in einer Rockband gespielt und entgegen der öffentlichen Bezeugung, sein Künstlername sei vollkommen aus der Luft gegriffen, ist zumindest nach Lektüre dieses Buchs wahrscheinlich, dass er seinen Nordiger an Link Ray angelehnt hat, jenen Rock'n'Roll-Gitarristen, der 1958 den ersten Powerchord der Popmusikgeschichte gespielt hat. Rumble heißt dieses heutzutage eher an die Surfmusik der frühen Beach Boys erinnernde Stück. Es wurde aufgrund seiner rauen Anmutung von zahlreichen Rundfunksendern boykottiert. John Ray stellt sein musikalisches Wissen jedenfalls in den Dienst einer nur vorderhand klassisch geordneten, beim näheren Hinsehen hochkomplexen Geschichte, die irgendwo zwischen mittelalterlicher Aventüre inklusive doppelten Kursus und QAnon-Parabel zwischen Popmärchen und einer Coverversion von Dante Alighieris göttlicher Komödie angesiedelt ist. Letzteres, einer von zahlreichen American Psycho-Verweisen, beginnt der Ellis-Roman doch mit dem berühmt gewordenen, aus der Divina Commedia entliehenen Satz: Ihr, die ihr hier eintretet, lasset alle Hoffnung fahren. Und hier wie da wird ein dissoziativ gestörter U2-Fan in den Mittelpunkt der Geschichte gestellt, als Zeichen einer nachgerade schizoid angelegten Weltanschauung. Aus dem Geist einer alternativen Popkultur entsteht so das Dekadenzpanorama unerfüllter Hoffnungen, zugleich die Erinnerung an eine unrettbar verlorene Hochzeit, die dem Reißwolf Kapitalismus zum Fraß vorgeworfen wurde. Es ist eine Reise vom sonnigen Venice über das smoggeplagte Los Angeles in die Dunkelheit Norwegens.
Winter, sagte Leslie. Richtiger Winter, nicht dieser kalifornische Quatsch.
Unter Wölfen ist auch ein Bildungsroman, der zwischen der Ästhetik des US-amerikanischen und des deutschen Covers oszilliert. Wirkt die Originalausgabe mit ihrer brutal anmutenden Zackenschrift wie ein Heavy-Metal-Cover, hat sich der deutsche Rowohlt Verlag für eine KI errechnete, diesige Vorstadt-Idylle entschieden. So werden die Künstlichkeit, aber auch das Rabbit-Flair der Great American Novels im Stile eines John Updike zitiert, während das Eingangszitat des legendären US-amerikanischen Musikjournalisten Lester Banks den inhaltlichen Limbus des Romans kartografiert.
Im Leben läuft nichts, wie es sollte. In der Rockmusik läuft alles so, wie es sollte. Deshalb ist sie faschistoid.
Entäußerungen des Faschistischen und düstere Männerfantasien im Sinne Klaus Teweleits durchziehen John Rays Unter Wölfen. Bei Alice wie bei Ray werden die USA als genuin faschistische Gesellschaft vorgestellt. Bei Alice ist dieser Faschismus geborgen in popkulturellen Massenphänomenen auf der einen und malignen narzisstischen Individualitätsbestrebungen auf der anderen Seite. Rays Gewaltpotenziale wurzeln in zerrütteten Familienverhältnissen und der notwendigen Entfremdung vom Naturzustand des Menschen. Man denkt bei diesem Titel schnell an den berühmt gewordenen Ausspruch »Der Mensch ist ein Wolf für den Menschen« des Staatstheoretikers Thomas Hobbes, aber auch an das Rotkäppchen-Märchen der Brüder Grimm, auf das im Roman permanent angespielt wird. Mit Link Ray begann die Geschichte des Hard Rocks, mit Unter Wölfen von John Ray wiederum wird über Hard Rock und Heavy Metal die moderne popkulturell begleitete Gewaltgeschichte des Westens bis in unsere bedrohlich durcheinander geratene Gegenwart extrapoliert. In einer Sprache, die an keiner Stelle artifiziell, sondern geradezu natürlich wirkt, entsteht so eine Reflexion über die künstlichen, von der Natur entfremdeten Affekte unserer Zeit. Mit Unter Wölfen hat sich John Ray endgültig eingeschrieben in die einst von Nathaniel Hawthorne eröffnete Riege der großen Novellisten US-amerikanischer Provenienz.
Ein begeisterter Jan Drees über John Ray, Unter Wölfen aus dem Englischen von Bernhard Robben, Rowohlt Verlag, 480 Seiten für 26 €.